Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Krimi-Duett. Ich bin Caroline Frey, Autorin. Im Herbst 2026 erscheint mein Thriller-Debüt und ich begrüße meinen Co-Host, den Inhaber der Krimi-Buchhandlung Hammett in Berlin. Hallo Christian Koch.
Hallo Caroline, ich grüße dich und alle hörenden Menschen da draußen.
Wir sprechen hier in diesem Podcast seit einigen Monaten mittlerweile schon über Spannungsliteratur und alles, was dazugehört. In dieser Folge wird das Schwerpunktthema kleine Verlage sein. Außerdem gibt es noch unsere Rubrik Zwei Stimmen, ein Buch, sowie unsere Current Reads, sprich die Bücher, die gerade bei uns auf dem Nachttisch liegen. Wichtige Info, alle Buchtitel und Autorinnen und Autoren findet ihr in den Shownotes bzw. Folgebeschreibung. Unser heutiges Thema kleine Verlage, das könnte eigentlich auch mehrere Folgen füllen. Genauso wie die drei großen, das hatten wir ja in der letzten Folge als Thema. Das merken wir immer wieder, dass wir da auch wirklich viel Gesprächsbedarf haben, dass es da auch viel zu sagen gibt. Aber wir haben jetzt gesagt, wir machen da jetzt mal ein Schwerpunktthema und sprechen jetzt darüber, weil es einfach auch ein spannendes Thema ist. Verlagswesen allgemein, natürlich auch über die großen Verlage könnte man auch ein Thema machen, aber sie sind ja doch auch oft unterrepräsentiert. Und deswegen haben wir gesagt, nee, das ist uns wichtig, wir geben dem jetzt den Raum. Und da habe ich gleich eine interessante Frage zu Beginn an dich, Christian. Und zwar, du liest im Jahr etwa 100 Bücher, hast du mir mal erzählt. Wie viele davon sind ungefähr von kleinen Verlagen? Pi mal Daumen.
So 100 etwa stimmt. Ich habe jetzt kein Lesetagebuch, aber das ist so in etwa meine Zahl die letzten 2-3 Jahre gewesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass gut die Hälfte, etwa die Hälfte aus kleinen, unabhängigen Verlagen stammt.
Okay, aber das ist doch schon eine stattliche Zahl eigentlich, wenn man es mal ins Verhältnis setzt zu den Romanen, die dann auch wirklich also von großen, in Anführungsstrichen, Publikums-Mainstream-Verlagen im Vergleich zu den kleineren oder Independent-Verlagen erscheinen, oder?
Ja, das ist ein Riesenunterschied zum Beispiel auch zu den Verkaufszahlen. Ne, wenn du dir die großen Verlage mit ihrem Gesamtumsatz gegenüber den kleinen Verlagen nimmst oder wenn du dir die Bestsellerlisten anschaust. Es ist einfach so, dass ich ja, ich bin Genreleser, also ich würde sagen, von 10 Büchern, die ich lese, sind 9 dem Genre zugehörig. Eins ist ein Fremdbuch, das gestatte ich mir, um irgendwie noch andere Sachen in dieser Welt zu erlesen. Außerdem hält es den Kopf jung. Aber das ist natürlich ein anderer Prozentsatz, als der gewöhnliche Leser da draußen auf dem Buchmarkt hat, klar.
Ich oute mich jetzt mal. Ich habe letztes Jahr 25 Bücher, glaube ich, waren es gelesen. Und davon war nur eins von einem kleinen, unabhängigen Verlag. Gibt ja auch große, unabhängige Verlage, da müssen wir auch noch mal ein anderes Mal drüber sprechen, aber von so einem wirklich kleinen Verlag.
Ja, das ist bildet, glaube ich, ungefähr, ohne das jetzt bestimmen zu können, aber das bildet sicherlich auch das durchschnittliche Leseverhalten, Kaufverhalten ab. Und das ist ja auch erstmal in keinster Weise irgendwie zu bewerten. Das ist ja einfach nur eine Tatsache und allein schon ein spannendes Thema.
Aber da entgeht einem ja auch einiges, ja. Wenn man nicht auch mal nach links und rechts und außerhalb der großen Verlage schaut. Welche drei Indie-Bücher oder Bücher von kleineren Verlagen haben dir denn zuletzt so richtig gut gefallen? Und auch allgemein, muss gar nicht jetzt ganz aktuell sein.
Wenn ich mir dies noch junge Jahr angucke, obwohl ja auch schon 5-6 Monate rum sind, gehört da definitiv zu Nicolas Ferraro mit Ambar, erschienen beim Pendragon Verlag. Das war für mich ein Highlight. Was für mich definitiv auch noch als tolles Leseerlebnis dazu gehört, ist von einem japanischen Autoren, Tatsuzo Ishikawa. Das Buch heißt Die letzte Utopie. Ist im Januar oder Februar beim Mitteldeutschen Verlag erschienen. Ein Art Kriminalroman, der in der Zukunft spielte. Spielte sage ich deswegen, weil der Roman 1952 geschrieben wurde. Und knapp 50 Jahre später spielt, also eine Zeit, die wir schon erlebt haben. Faszinierender Roman um was passiert, wenn die Menschheit immer weniger arbeiten muss, wenn Roboter und Maschinen die Arbeit übernehmen. Ja, das waren so zwei, die mir ganz spontan einfallen.
Ja, Christian, fallen dir denn als Leser Unterschiede auf? Also wenn du jetzt von einem kleineren Verlag die Bücher konsumierst im Vergleich zu so einem großen Publikumsverlag?
Also ich nehme ja nicht einen, der, ich nenne es mal Indie für Independent-Verlage, sondern ich sehe die als Gesamtheit. Und deswegen, weil die mir eine Vielzahl von Büchern bieten, was schon auffällig ist, finde ich, ist, ein viel breiteres Themenspektrum. Ich finde sie oft mutiger, weil sie Themen aufgreifen in den Romanen, die so im Mainstream nicht so unbedingt behandelt werden. Zum Beispiel politische Kriminalromane, die vielleicht auch tatsächlich geschehene Ereignisse in Romanform aufnehmen. Und was sich selbst erklärt, der große Erfolg der großen Verlage basiert ja auch dahin, dass sie sehr genau gucken, was wird gekauft. Und das meine ich gar nicht so böse, wie es vielleicht klingt. Das bedienen sie. Kleineren Verlage achten vielleicht auch ein bisschen mehr auf, was bringen wir in diesem Jahr, weil sie gar nicht die Kapazität haben, 4 Bücher pro Jahr zu versenken, die dann wirklich in der echten Versenkung verschwinden. Das können die sich nicht leisten. Während bei einem großen Verlag, nehmen wir mal nur ein Beispiel, egal ob das ein Konzernverlag ist wie Goldmann, Heine oder ein Krimi-Verlag wie Gmeiner und Emons, ne, die bringen sicherlich 80, 90 Kriminalromane pro Saison, sprich Halbjahr raus. Weißt du, wenn da 4 floppen, dann ist das eben so, das wird mit einberechnet. Wenn du aber nur 6 Romane in deinem Halbjahresprogramm hast und 1 oder 2 dann davon sind Krimis, dann musst du als Verlag davon überzeugt sein, sonst machst du ihn nicht als kleiner Verlag. Deswegen sehe ich das so als gesunden Filter, als gesundes Sieb an, auch was Qualität angeht. Aber auch da gilt, mein Lesegeschmack, der bildet ja nicht den deutschen Lesegeschmack ab. Ne? Ich habe immer schon Faible auch ein bisschen für die Außenseiter gehabt, für Indies. Das ist einfach so. Prinzipiell würde ich nicht sagen, die machen immer und dauerhaft die besseren Bücher. Es gibt auch Romane, die mir nicht unbedingt gefallen haben von kleinen, liebenswerten Verlagen. Ne? Letztendlich, und wir beide betonen das ja, glaube ich, in diesem Podcast immer, man sollte nicht unterschätzen, wie viel der persönliche Geschmack ausmacht.
Ja.
Und wenn ich zu Hause bin oder wo ich gerade lese, mir soll das Buch, was ich gerade lese, mir soll der Stoff, der Roman, es kann ja auch ein Sachbuch sein, das soll mir gefallen. Ob das in der Literaturkritik gerade verrissen oder hochgejubelt wird, das nützt mir beim Lesen relativ wenig. Das interessiert mich vielleicht noch ein Stück weiter in so einer Gesamtansicht, aber das hat nichts mit meinem persönlichen Geschmack zu tun. Ich finde das wirklich immer ganz wichtig.
Du hast gerade schon ein paar Punkte angesprochen aus Lesersicht, aber auch einiges kann sicherlich auch auf die Buchhändlersicht angewandt werden. Fällt dir da noch mehr ein?
Also aus Buchhändlersicht kann ich schon sagen, dass ich mich, so wie das Hammett aufgestellt ist, natürlich bemühe, eine wirklich große Vielfalt zu zeigen. Und für eine Vielfalt gehört für mich eben auch dazu zu zeigen, es gibt außer den 30 bekanntesten Verlagen, die sich mit Kriminalliteratur beschäftigen, gibt es mindestens noch 70 bis 100 dazu, die weniger produzieren, aber durchaus auf dem Markt sind und da auch mindestens ihre Berechtigung haben. Und das versuche ich aufzuzeigen. Und wir im Hammett können das auch, weil so ist ja unsere Buchhandlung aufgebaut. Wir hatten ja in der vergangenen Sendung das Thema die großen 3. Und bei denen ist es ein bisschen anders. Die wollen das im Laden haben, was gut läuft. Und denen ist zum Beispiel auch der Bestellweg, ein Buch beim Verlag vielleicht, nur um mal eine Zahl zu nennen, 5 oder 10 Mal zu bestellen, das ist denen viel zu umständlich, weil Verlage liefern über Verlagsauslieferungen aus und umso mehr Verlage du als Buchhandlung bei einer Verlagsauslieferung hast, die da gelistet sind, umso einfacher ist es, das für dich von allen Vorgehensweisen da auch zu bestellen. Und die Großen sagen, die wollen auf den Knopf drücken, von 40 Verlagen Bücher bestellen und Punkt. Die wollen jetzt nicht irgendwie von XY noch was mit einem Postpaket geschickt bekommen. Ne? Die haben überhaupt keine Annahmestelle. Das ist bei uns anders, aber das ist, glaube ich, auf anderen Märkten genauso. Wir leben ja davon, dass die Leute eben zu uns kommen und sagen, cool, ihr habt ungefähr 40% Bücher da aus Verlagen oder von schreibenden Menschen, wo ich die Namen gar nicht kannte. Das ist ja das, was uns zumindest abhebt. Ich will gar nicht sagen, besser macht. Ich will einfach sagen, abhebt von den großen Filialen der großen Buchhandelshäuser. Weil das ist ganz klar, die haben das große Mittelfeld perfekt da. Die haben auch in der Backlist, haben die dann eben alle Bände von Jo Nesbø oder anderen Autoren da. Und wir versuchen eben ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, ein bisschen mehr Vielfalt zu zeigen.
Ist das auch ein Grund, also es ist gerade schon angesprochen, ein Grund dafür, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in Thalia, Hugendubel oder wohin auch immer gehe, eigentlich fast gar keine Bücher von kleinen, unbekannteren Verlagen finde?
Ja, das ist der eine Grund. Der andere Grund hat mit den Rabatten sicherlich zu tun. Also sprich, wie viel Rabatt gewährt ein Verlag dir als Kunde, egal ob du das Hammett bist oder ob du Amazon bist. Und da ist es sicherlich so, wenn du 300 Filialen hast und bestellst bei Penguin Random House mit 52 Einzelverlagen, hast du ein anderes Standing, als wenn du jetzt beim kleinen Berliner Verlag, der 2 Bücher pro Jahr macht, weil der sagt, mehr als die Summe X, nämlich 40%, geben wir keinem. Das sind quasi meine Sichtweisen, sowohl als lesender Mensch, wie auch als Buchhändler, der ich ja nun auch mal bin. Spannend finde ich allerdings, wie siehst du das? Weil du bist ja auch lesender Mensch, kaufender Mensch, aber vor allen Dingen bist du ja auch Autorin. Und wie siehst du diesen Verhältnis, was du siehst in Buchhandlungen oder auch was du vom großen Markt einfach weißt?
Da habe ich natürlich in Vorbereitung auf unsere Folge auch drüber nachgedacht und eben dann nochmal geschaut bei meinen Büchern, die ich letztes Jahr gelesen habe oder auch aktuell, und wirklich mit Schrecken festgestellt, wie niedrig mein Anteil da ist. Und da will ich jetzt auch auf jeden Fall mehr lesen. Aber habe dann eben auch bemerkt, dass ich, wenn ich jetzt in die großen Filialen gehe, da gar nicht so ein breites Angebot finde an so Indie und kleineren Verlagen. Und das ist schon ein bisschen schade. Da muss man dann wirklich sich irgendwie vielleicht auch auf Blogs informieren oder auf eben so Fachseiten wie jetzt dem Hammett. Und da will ich aktiv auch gucken. Dadurch hat man es als Leserin natürlich schwerer, da auch ranzukommen. Wenn man jetzt nicht gerade in Berlin wohnt, wo du auch Krimi-Buchhandlung hast, ne, wo du da, oder in einer anderen Großstadt, wo du da speziell, muss ja auch gar nicht nur der Krimi-Markt sein, ne? Also wo du da auch wirklich Spezialisten für hast, die dir da was empfehlen können und wo du dann auch, wie du sagst, 40%, das finde ich schon echt viel, im Sortiment auch in die Verlage hast. Als Autorin ist es ja so, dass sich, glaube ich, schon der Mythos so ein bisschen hält, dass es leichter ist, bei den kleineren Verlagen unterzukommen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das stimmt, weil die haben ja oftmals auch ein sehr, sehr viel kleineres und auch manchmal spezielleres Programm. Die wissen dann auch genau, was sie wollen, weil sie es natürlich auch müssen. Weil, das hast du gerade vorhin auch schon angesprochen, wenn da ein Buch nicht läuft und sie da vielleicht mal ein bisschen mehr reinstecken ins Marketing oder zu hohe Auflage drucken, dann kann das auch schnell das Ende von so einem Verlag sein. Ja, gerade wenn der noch relativ frisch ist, noch nicht so sehr am Markt etabliert und. Also da sind die, ich glaube, die sind manchmal vielleicht doch gar nicht so risikofreudig, wie man denkt. Vielleicht sind sie manchmal sogar auch ein bisschen festgefahren. Aber ich glaube, das steht und fällt auch immer mit der Verlagsleitung. Da gibt es auch solche und solche andere, die gehen eben auch gern Risiko ein und haben damit auch Erfolg, ne? Und dann eben solche Leute wie du, so richtige Krimikenner oder Branchen, ist das ein Achtungserfolg. Und dann passiert aber wirklich auch das, dass halt Autoren bei kleineren Verlagen anfangen, einen Erfolg haben und dann eben zu einem großen Publikumsverlag wechseln. Das sehe ich auch häufig. Das liegt aber einfach auch daran, dass bei kleineren Verlagen oder bei Indie-Verlagen oftmals nicht so gut oder auch manchmal gar kein Vorschuss gezahlt wird. Und die Autoren und Autorinnen können ja auch nicht nur von Luft und Liebe leben, so schön das auch wäre, und von der Freude zum geschriebenen Wort. Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich ja schon tolle Verlagsheimaten gefunden habe für meine Bücher. Aber wenn ich mich so zurückversetze an die Anfänge, wäre für mich so ein Verlag nur attraktiv, wenn die Rahmenbedingungen halt stimmen. Also egal, ob groß oder klein. Sprich, wenn zum Beispiel auch eine Garantie akzeptabel ist. Und da rede ich nicht von 1.000 Euro, weil das geht sich nicht aus mit einem Buchschreiben. Das kannst du machen, wenn das irgendwie dein Hobby ist oder wenn du das als kleinen Nebenerwerb machst und eigentlich noch einen tollen Job hast, wo du genug Geld verdienst. Aber wenn du wirklich hauptberuflich Autorin werden willst, kannst du halt von 1.000 Euro von einem Buch nicht leben. Und das ist halt oftmals der Satz. Ja, das ist die Garantie, die es auch bei kleineren Imprints gibt, bei kleineren Verlagen. Da kann man halt wirklich dann die Rechnung aufmachen, ob sich das dann nicht lohnt, eher ins Self-Publishing zu gehen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, über das wir mal sprechen müssen, was eben auch immer relevanter, immer größer wird. Weil, ja, die Kleineren haben eben natürlich auch, also ich kann das auch, ich muss das nochmal dazu sagen, ich kann das total verstehen, dass die da jetzt nicht die fetten Summen irgendwie auf den Tisch legen können, gerade für einen Debütanten, weil es ist für sie halt ein immenses Risiko. Ja, also sie können es nicht einfach so in der Mischkalkulation wegaddieren, wie es jetzt bei einem großen Verlag wäre, ja, wo es oftmals eine Mischkalkulation ist und eben auch sehr erfolgreiche Bücher, weniger erfolgreiche Bücher dann mittragen und dann geht sich das aus. Die Kleineren, du hast es schon angesprochen, die haben halt weniger Vertriebsstärke manchmal, die liegen eben nicht in den großen Buchhandlungen, haben auch weniger Reichweite auf Social Media und so, können kein großes Marketing sich leisten und da ist es dann eben auch oft unmöglich, eine vernünftige Garantie zu zahlen und das verstehe ich auch. Und da beißt sich dann aber auch die Katze in den Schwanz.
Ja. Das ist ziemlich perfekt aus deiner Sicht ausgedrückt und mir ist dabei noch aufgefallen, ich kenne auch wirklich genug Beispiele, wo Autorinnen und Autoren mit ihrem Debütroman bei einem kleinen Indie-Verlag sehr zufrieden waren. Es war ein Stück Heimat, es war ein sehr guter Kontakt, sehr gutes Lektorat. Aber mit dem zweiten oder dritten sind sie dann doch zu einem großen Verlag gegangen. Und zwar nicht nur, du hast es erwähnt, wegen finanziellen Gründen, sondern auch, und das sage ich mir als nur Lesender und nur Buchhändler auch, ich kann durchaus nachvollziehen, dass ein schreibender Mensch eine möglichst große Reichweite seiner Bücher haben möchte. Und wenn du dir anguckst, dass kleine Indie-Verlage bei Thalia, Hugendubel und Amazon quasi keine Rolle spielen, das muss man so sagen, das ist so, dann sind 60% des Marktes für dich nicht erreichbar. Das ist sicherlich auch ein großer Punkt über das Finanzielle, was natürlich auch eine Rolle spielt. Und perfekt, wie du das gesagt hast mit der Mischkalkulation. Ne? Wenn ich 50 Bücher im Halbjahr mache und bei zweien weiß ich, wenn das kein Fehldruck ist, dann wird das genauso ein Erfolg wie die neuen Vorgänger. Dann kann ich es mir auch eher leisten, zwei Debüts, wo ich zwei hinterstehe, aber vielleicht sogar mein Verlagsteam sagt, na, ob das was wird, das ist aber sehr speziell oder sehr eigen. Das kannst du dir viel eher leisten. Aber wenn du 6 Bücher im Halbjahr machst und du hast 3 davon, die sehr mutig sind, dann hast du keine Mischkalkulation.
Ja, und auch auf keinen Fall falsch verstehen, ne? Das geht nicht nur ums Geld. Also du hast es angesprochen, es gibt noch viele andere Aspekte. Und ich glaube, wenn man irgendwie reich werden wollen würde oder nur aufs Geld geiern würde, dann würde man nicht Autorin werden. Aber auch, wie du sagst, zum Beispiel auch die Lieferbarkeit, also dass es auch überall lieferbar ist, dass wenn es jetzt ein totaler Hit wird, dass es schnell nachbestellbar ist und. Und das ist halt, es fällt halt kleineren Verlagen leider oftmals schwerer, weil sie halt eben auch dann ein bisschen konservativer kalkulieren mit der Auflage. Und wenn dann halt irgendwie das Buch zum Beispiel mal nicht lieferbar ist und erst in 1-2 Wochen oder 3 Wochen kommt, dann ist natürlich auch manchmal der Tod für so einen Titel. Und das kann halt schon sehr, sehr schmerzhaft sein, auch als Autor. Und natürlich auch für den Verlag, ne? Das ist halt auch immer das Risiko, was man hat. Aber was du auch sagst, was ich auch schon gehört habe von Kollegen und Kolleginnen, dass es manchmal ein anderes Verhältnis ist. Es ist viel intimer, du bist viel näher dran, ne? Sei es jetzt am Lektorat, sei es an denen, die Marketing machen, sei es an der Verlagsleitung auch. Also das ist manchmal eine viel engere, engmaschigere Betreuung, als du es in einem großen Verlag auch hast. Also es hat auch schon sehr, sehr viele positive Seiten. Das ist klar.
Ja. Auch da, finde ich, gilt unser Prinzip wieder, möglichst alle Seiten beleuchten, weil alle Seiten gehören dazu. Ich finde es interessanter und ich finde es auch korrekter so.
Ja, und das ist nicht nur einer oberflächlichen, diplomatischen Einstellung, die wir haben, geschuldet. Nein, das ist auch unsere feste Überzeugung tatsächlich. Wir glauben an den Pluralismus eben auch im Sektor der Buchbranche und der Spannungsliteratur. Aber Christian, jetzt habe ich nochmal eine Frage. Wann war denn das letzte Mal so ein Indie-Buch ein großer Hit oder vielleicht sogar Nummer 1 oder auf der Spiegel-Bestsellerliste?
Also das ist tatsächlich lange her, aber die Geschichte ist für mich noch so intensiv vorhanden, als ob sie gestern gewesen wäre. Ich versuche das ganz schnell zu erzählen. Du hast ja als Buchhändler immer eine Verlagsvorschau, die gilt so für das nächste Halbjahr. Und dann siehst du, was der Verlag in Büchern machen wird. Und da taucht da ein Buch einer deutschen Autorin auf, Andrea Maria Schenkel. Der Buchtitel war Tannöd. So, das war ein Kriminalroman, war ein bisschen mystisch, wie da so beschrieben wurde. Und dann im Januar 2006 habe ich meinen kleinen Augen kaum getraut. Ich bekam ein Leseexemplar vom Nautilus Verlag, dem verlegenen Verlag. Das war das erste Mal in 6 Jahren, gut 6 Jahre hatte ich das Hemmel schon. Ich habe noch nie ein Leseexemplar vom Nautilus Verlag bekommen. Nicht, weil die mich nicht mochten, im Gegenteil, sondern die haben keine Leseexemplare verschickt, weil die das Geld einfach nicht hatten. Und von diesem Buch waren die so überzeugt, dass die Leseexemplare verschickt haben. Dann habe ich das um Weihnachten 2005 gelesen und war so begeistert, dass ich ein paar Leute aus der Krimiszene kontaktiert habe, ob ich jetzt irgendwie einen eigenen Geschmack bekommen habe, ob auf mein Urteil noch zu trauen ist. Und dann habe ich aber gehört, die waren ähnlich begeistert. Und dann hat das Buch in der Krimiszene, sage ich jetzt mal, für Furore gesorgt. Und plötzlich gab es Elke Heidenreich in einer Literatursendung, die hat das Hörbuch, was es auch gab, am Ende der Sendung hochgehalten und meinte, wenn sie ihr Leben literarisch mal wieder verändern wollen, sinngemäß, wenn sie ein wirklich einschneidendes Hör- oder Leseerlebnis haben wollen, lesen sie, hören sie Tannöd von Andrea Maria Schenkel. Damals hat so eine Aussage noch gezündet, um es mal diplomatisch zu sagen. Und das führte dazu, dass Tannöd beim kleinen, liebenswerten Nautilus Verlag deutschlandweit gut verkauft wurde. So, und zwar eher in den ganz gewöhnlichen Buchhandlungen, weil die Leute es bestellt haben. Du kannst als Buchhandlung, auch wenn du das Buch nicht da hast, bestellst es über deinen Buchgroßhändler zum nächsten Tag. So, und die Buchgroßhändler sind explodiert mit dem Bestellvolumen, weil die großen nämlich Thalia und Hugendubel, vor allen Dingen Thalia, haben das nicht so am Anfang mitbekommen. Das ist überhaupt kein unnatürlicher Vorgang. Aber sie haben noch nie beim Nautilus und der damals sozialistischen Verlagsauslieferung Bücher bestellt. Und dann haben die sich aber wegen dem Erfolg, das Buch war inzwischen auf der Spiegel-Bestsellerliste Platz 1, man glaubt es kaum, mit Nautilus in Verbindung gesetzt und der damalige Verleger Lutz Schulenburg, leider vor ein paar Jahren verstorben, hat gesagt, klar, liefern wir euch unsere Bücher, wir freuen uns, aber ihr kriegt genau die Konditionen wie kleine Buchhandlungen, weil von denen haben wir gelebt. Thalia hat dann die Gespräche abgebrochen und hat dann aber zähneknirschend, weil die Leute haben es ja bei Thalia zum nächsten Tag über einen Buchgroßhändler trotzdem bestellt, da hat auch Thalia etwas schlechtere Konditionen, lange Rede, kurzer Sinn, Thalia hat dann abgenickt und es zu den normalen Konditionen bestellt. Und diese Geschichte ist deswegen so besonders, weil das war nicht nur der letzte Indie-Erfolg, sondern es war auch der größte, glaube ich. Das Buch war über ein Jahr auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, hat sich im Endeffekt mit den kleinen Taschenbuchausgaben über 1 Million Mal verkauft. Und noch eine Anekdote. Ich habe früher, weil ich den Verlag so mochte, meine Bücher vom Nautilus Verlag, es gibt ja noch andere Kriminalromane, gab und gibt andere bei denen telefonisch bestellt, weil ich den Kontakt immer so nett fand. Man hat noch ein paar Worte gewechselt. Und irgendwann habe ich mich richtig erschrocken, weil ich habe keinen mehr ans Telefon bekommen, sondern einen Anrufbeantworter, der gesagt hat, dass sie durch den Erfolg von Tannöd jetzt auch eine Mittagspause machen, das Haus verlassen und essen gehen. Und das finde ich an der Grenze der Großartigkeit, weil es auch zeigt, dass es so selten solche Indie-Erfolge auch sind, dass sie passieren können. Und was mein kleines Herz noch erfreut hat, ich kenne ja ziemlich viele Leute auch aus großen Verlagen, die ich sehr schätze, die gesamte Buchbranche hat sich wirklich ein Loch ins Herz gefreut für diesen Verlag. Aber wie gesagt, es ist eine absolute Ausnahme. Und wenn du, egal in welcher Richtung, dir die Spiegel-Bestsellerlisten anguckst, Sachbuch vielleicht nochmal ein bisschen ausgenommen, aber Belletristik, Hardcover, Paperback und Taschenbuch, also unter den ersten 20 findest du vielleicht ein, zwei, aber die sind nie mehr in den letzten Jahren, glaube ich, unter den ersten 5 gewesen. Und das sind die Plätze, die die Verkaufszahlen bedeuten.
Aber trotzdem eine schöne Geschichte, die ja irgendwie auch Mut macht, ne? Dass
absolut
sowas auch immer wieder möglich ist. Letzte Frage zu dem Thema. Welche kleinen Verlage, du hast jetzt auch schon einige genannt, aber gibt es da auch noch andere, die ich mir als Krimi- und Thriller-Leserin, die das eben auch ja mehr unterstützen will, da vielleicht auch mehr reintauchen will, mehr als nur den großen Zeh in dieses Meer der kleinen und Indie-Verlage, die ja tolle Titel haben anscheinend. Ja, was kann ich mir da genauer ansehen? Welche Verlage kannst du da empfehlen?
Also der große Vorteil heutzutage ist tatsächlich, finde ich, das Internet, um sich zu informieren. Das ist so einfach geworden. Du findest ganz schnell Verlage, die nur Krimis machen. Das allein finde ich schon spannend, ob das der Polar-Verlag ist. Mit wenigen Ausnahmen sind es auch größere spezialisierte Verlage wie Meiner und Emons. Die machen zwar auch andere Sachen, aber das ist schon deren Hauptaugenmerk. Und es gibt auch tolle, hilfreiche Sachen wie die Krimi-Bestenliste. Da hast du jeden Monat eine Jury, die 10 Büchern mehr Leserinnen und Leser wünscht. Da kann genauso ein Konzernverlag sein, da kann aber auch der Pulpmaster Verlag aus Berlin sein oder der Polar Verlag, der auch nur Krimis herausbringt. Und diese Vielfalt ist, glaube ich, ganz schnell zu sehen und zu merken. Was du gerade schon erwähnt hast, ich finde, es gibt so tolle Blogs. Auch das wäre ein Thema für irgendeine Podcast-Folge. Wie informiere ich mich eigentlich als lesender Mensch mit und über dieses Genre? Aber wie gesagt, das ist einfach ein bisschen rumgucken. Ich glaube, die Zeit ist immer. Und ich persönlich finde tatsächlich auch eine gute Sache, wenn ich in mein Bücherregal gucke oder in einer Buchhandlung stöber, zu sagen, das habe ich gelesen, das fand ich super, das habe ich auch gelesen, fand es sehr gut. Hey, das ist ja ein und derselbe Verlag, mir den Verlag zu merken und dann mal andersrum vorzugehen, auf die Verlagsseite zu gehen und zu gucken, was machen die eigentlich noch. Das finde ich immer so, die Rückwärtsmethode hilft mir selber auch oft.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, vielen Dank für diese Tipps und natürlich auch unseren Podcast hören, weil auch da gibt es immer mal wieder Perlen, die vielleicht auch noch nicht so bekannt sind. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik 2 Stimmen, ein Buch. Einmal im Monat einigen wir uns auf einen Krimi-Thriller, was auch immer, ein Buch, das zur Spannungsliteratur zählt und besprechen es dann hier, ohne uns vorher abgesprochen zu haben, wie wir es finden. Natürlich gibt es da auch den Krimi-Duett-Buchclub, dazu aber später nochmal mehr. Deswegen ist ja schon bekannt, für welches Buch Christian sich entschieden hat, denn diesmal war ich dran, ihm drei Bücher vorzuschlagen. Und ich möchte aber nochmal ganz kurz sagen, welche das waren, weil auch die sicherlich einen Blick wert sind. Ich fand die nämlich sehr interessant. Das erste Buch war Dunkelste Nacht von Karen Rose. Das ist der Start einer neuen Thriller-Reihe um eine taffe Privatermittlerin in New Orleans, die zum vermeintlichen Selbstmord eines Cops ermittelt und wurde von dessen Sohn engagiert. Und ich muss sagen, ich habe Karen Rose früher sehr, sehr gern und auch viel gelesen, bin aber in den letzten Jahren so ein bisschen von abgekommen. Eigentlich mit der Zeit, wo sie so richtig durch die Decke gegangen ist, auch ein bisschen komisch. Aber ich dachte, ich gebe ihr mit diesem Buch nochmal eine Chance, gerade weil es der Start einer neuen Reihe ist. Das finde ich ja immer sehr schön, wenn man nicht einfach mittendrin einsteigen muss. Serien und Reihen hatten wir ja auch schon das Thema. Vor zwei Folgen war es, glaube ich. Ja, kann man auch gerne nochmal reinhören, falls man das noch nicht getan hat. Das zweite Buch, der zweite Vorschlag war von Liane Moriarty, Vorsehung. Da geht es um eine alte Dame, die den Passagieren auf einem Flug schreckliche Schicksale voraussagt. Und das habe ich schon so als Bild vor Augen gesehen, ja, wie du da in einem Flieger, ich glaube nach Sydney war es, sitzt und da steht eine alte Frau plötzlich auf und zeigt mit dem Finger auf dich, deinen Sitznachbarn, wen auch immer und sagt, du stirbst an Krebs, du machst das und das und das fand ich super creepy und da dachte ich so, oh Gott, was ist jetzt los? Und da ist natürlich die Frage, die sich dieser Roman, es ist kein Thriller, es ist ein Roman, so wird es gelabelt, Spannungsroman, denke ich mal, ob sie verrückt ist oder tatsächlich hellseherische Kräfte hat und was man tatsächlich auch tun würde, wenn man so etwas hört. Also ergibt man sich seinem Schicksal, tut man das ab, kämpft man dagegen an, verwirklicht man vielleicht noch seine Träume. Und ich mochte tatsächlich Big Little Lies, auf Deutsch 1000 kleine Lügen, sehr, sehr gern von ihr. Wobei ich die großartige HBO-Serie, besonders großartig die erste Staffel, hier nochmal ein kleiner Serientipp, die fand ich sogar noch besser als das Buch und das ist ja auch recht selten. Deswegen war ich auch auf dieses Werk sehr gespannt. Und zu guter Letzt der Tipp eben, der Vorschlag, Claire Douglas mit Perfect Crime. Und Claire Douglas, muss ich noch kurz was dazu sagen, ist nämlich eine meiner Lieblingsautorinnen. Und deshalb bin ich besonders gespannt, was Christian jetzt zu sagen hat. Und sage aber auch direkt, keine Gnade walten lassen, Christian. Aber so kenne ich dich ja auch, dass du deine ehrliche Meinung immer sagst. Warum hast du dich denn von diesen drei Vorschlägen für Perfect Crime entschieden und worum geht's da?
Also ich war am Anfang neutral, weil von allen drei Autorinnen hatte ich vorher noch nichts gelesen. Unabhängig, ob ich was im Laden habe, hatte, aber selber gelesen, nein. Es ist einfach so. Das ist auch kein, habe ich reingelesen, gefiel mir nicht, sondern einfach bei der Anzahl, was monatlich erscheint. Und so, ich habe mich für Claire Douglas aus dem Grund entschieden, weil ja eine Krimi-Autorin die Hauptfigur ist. Und das fand ich in der Kombi zu unserem Podcast, zu unserem Verhältnis, du Autorin, ich Buchhändler. Ja, da hat bei mir das Klong gemacht und da brauchte ich nicht lange überlegen. Und wie gesagt, Tatsache, ich hatte von keinem der drei bisher was gelesen. Deswegen habe ich da die Glocke geschlagen und gesagt, wir nehmen das.
Christian, sag nochmal schnell, worum es geht. Du hast es schon angeteasert, gerade um eine Krimi-Autorin.
Genau, also die Hauptfigur spielt in Großbritannien, in England. Hauptfigur ist die Krimi-Autorin Emilia, die sehr erfolgreich Kriminalromane geschrieben hat, das auch noch tut. Und ihr neuester Roman, der in Kürze erscheinen wird, so hat sie beschlossen, wird das Ende der Serienfigur sein. Und sie weiß auch noch gar nicht, wie sie dann weitermachen wird, aber sie hat ein gutes Standing, sie hat alle Freiheiten. Und wir befinden uns quasi so in der Szene in dem Setting, dass sie den Kriminalroman fertig geschrieben hat, ihren bisher letzten, und ihn in Bälde an ihr Umfeld, ihr Leseumfeld verteilen wird. Und das ist so das, was du auch am Anfang eigentlich erfährst. Dann allerdings, ohne zu viel zu verraten, weil der Klappentext sagt es aus, es geschieht etwas ziemlich Heftiges in ihrem Umfeld und bei ihr dringt Entsetzen ein, weil das ist quasi 1:1 aus ihrem Kriminalroman, einem der bereits veröffentlichten Kriminalromane, und das ist dann keine große Überraschung. Es gibt auch noch einen zweiten Vorfall, der wiederum aus einem anderen ihrer Kriminalromane entstammt. Das alleine hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so spannend gefunden, weil das gab es schon mehrmals, dass aus geschriebenen Kriminalromanen Sachen dann tatsächlich passieren. Aber ja, wie gesagt, ich bin dann ziemlich überrascht worden.
Sehr schön. Ich muss einmal kurz vorab sagen, dass ich das Buch, ich muss es zugeben, Christian, ich habe es dir auch noch gar nicht gesagt, dass ich das Buch schon gelesen habe. Und zwar vor knapp 2 Jahren, als es auf Englisch erschienen ist. Aber ehe ich jetzt hier geteert und gefedert werde, ich leide tatsächlich an Buchamnesie. Das heißt, und das habe ich auch bei Filmen und bei Serien und so, mein Mann macht sich da auch mal ein bisschen über mich lustig, weil ich vergesse, wie das abgelaufen ist. Also ich hätte dir nicht mehr sagen können bei diesem Buch, wer der Täter war, wie die ganze Auflösung war, was da alles genau passiert ist. Ich habe es nicht mehr gewusst. Ja, ich glaube, das kommt manchmal, ich weiß nicht, manche Sachen vergesse ich nie, aber ich habe das manchmal bei Sachen, da weil man so viel anderes dann liest, ne, dann ist es einfach weg. Und da habe ich das Buch wieder jetzt auf Deutsch ja auch gelesen und es war für mich wieder, wie als ob ich das zum ersten Mal lese. Ich konnte mich dann dunkel an 1, 2 Sachen erinnern, aber ich wusste wirklich bis zum Schluss auch nicht, Mensch, wer war jetzt nochmal der Täter, weil ich fand, dass sie das auch sehr gut gemacht hat. Aber da will ich jetzt auch noch nicht zu viel vorwegnehmen. Christian, wie war denn dein Eindruck von dem Buch?
Also ich versuche das mal einmal so, wie ich das Buch gelesen habe, ist ja noch ein ganz frischer Leseeindruck, wiederzugeben. Ich fand den Anfang extrem gut, weil Claire Douglas hat ein Händchen, Menschen unterschiedlichster Couleur, ob das die Emilia ist, ob das ihr Lebensgefährte ist, ob das das Kind ist, ihre Freundinnen, ihr Ex-Mann. Das ist auch von persönlichen Schilderungen nicht too much. Etwas, wo ich sonst so ein bisschen empfindlich bin, glaube ich. Muss nicht wissen, wer hört welche Musik, wer mag welche Hunderassen. Aber das fand ich von Anfang an beeindruckend, auch handwerklich toll gemacht. Sie zieht dich da wirklich rein. Dann allerdings gab es so im ersten Drittel eine Phase, bin ich vollkommen ehrlich, wo ich sehr schnell angefangen habe, sehr schnell durchzublättern, weil mir das so ein bisschen zu vorhersehbar war mit diesen Ereignissen, die in ihrem Umfeld dann eben passieren. Aber das ist dann wieder vollkommen aufgefangen worden durch, ja, eingeschätzt die letzten 2 Drittel. Und ich kann wirklich sagen, diese Autorin werde ich im Auge behalten, weil sie nicht diese klassischen, ich nenne es mal ein bisschen despektierlich, technischen U-Turns macht. Also hey, ich überrasche dich jetzt und hey, wer hätte das gedacht, da kommt noch eine Überraschung. Sondern es sind alles Sachen, die du vorher eigentlich erlesen konntest, die aber ein bisschen so dunkel wabernd dargestellt werden. Etwas, was ich sehr mag, weil ich dann einfach so mir und meinen Lesegefühlen vertrauen oder eben nicht vertrauen kann. Das Ende wird sicherlich für viele wie für mich auch überraschend gewesen sein. Aber was mich beeindruckt hat, ist, wie sie das Verhältnis von Emilia zu ihrer gesamten Umwelt schildert. Wie gesagt, egal, ob das die Tochter ist, ob das der Ex-Mann ist, ob das Leute aus ihrem Verlag sind, das fand ich eine wirklich pralle, unglaublich lebendige, glaubwürdige Schilderung und ja, für mich ein Beispiel, dass ein toller Roman genauso aus dem Konzernverlag kommen kann, hier Penguin wie aus dem Independent-Verlag. Die Story muss einfach gut sein, es muss gut geschrieben sein. Ich bin ehrlich, das bin ich meistens eigentlich, ich habe ein Stück weit mit dieser Frau mitgefiebert, weil das, was ihr passiert, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, das ist eine harte Nummer und auch da hat Claire Douglas ein Händchen. Vorgestern habe ich das Buch, glaube ich, beendet und ich habe 1, 2 Sachen bei mir in der Wohnung nochmal anders angeguckt, weil ich dachte, das ist so wie bei ihr in der Wohnung. Was ist mit dem Gegenstand? Hat sich da, ich will nicht sagen, hat sich was verändert? Ne, das ist viel zu simpel. Ich finde es extrem modern und gut. Also toll. Ich bin, wie du hoffentlich hörst oder alle Menschen da draußen, ich bin wirklich angetan.
Ach, schön. Ja, das sage ich schön, als ob ich das Buch selber geschrieben hätte. Nein, aber ich freue mich so, wenn ich auch dir, alten Krimi-Hasen, da nochmal irgendwie sowas Neues auch aufzeigen kann, weil es ja nur jetzt auch eine Auswahl war und ich natürlich sehr gespannt drauf war und auch sehr gejuchzt habe, als ich gesehen habe, dass du dich für Claire Douglas entschieden hast. Und auch wenn du gesagt hättest, ja, habe ich gelesen, ist jetzt nicht mein Fall, hätte ich es auch okay gefunden, aber ich freue mich einfach, wenn ich mich mit dir zu eben dieser Autorin, die ich sehr schätze auch und von der ich wirklich alle Bücher gelesen habe, es sind ja schon eine ganze Menge und ich finde, dafür ist sie tatsächlich immer noch recht unbekannt hier in Deutschland. Also merke ich auch zum Beispiel auf BookTok und Bookstagram und so, also sie ist auf der Bestsellerliste jetzt auch immer mal wieder, aber sie kriegt jetzt nicht so, finde ich, in der Breite so die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient. Ich muss sagen, ich mochte die Figurenzeichnung. Das hat mich sehr genickt, als du gesprochen hast. Ich mochte die Figurenzeichnung auch sehr. Also alle waren wirklich gut gezeichnet, ne? Von der Protagonistin eben Emilia, aber auch ihr Ehemann, ihr Ex-Mann, sogar dessen Frau. Ne? Ist ja auch eine interessante Hintergrundgeschichte. Das mag ich bei ihr auch immer sehr, dass sie dann nochmal so dieses Zwischenmenschliche auch mit reinbringt, ohne dass es too much ist. Ne? Ohne dass man denkt, ach Mensch, und jetzt muss ich nochmal was erfahren und oder will ich gar nicht. Man hat das Gefühl, es hat alles schon Sinn. Es ergibt alles Sinn und es zahlt auf irgendetwas ein, was sie eben auf ihren Plan, den sie eben im Kopf hat und auf den Plot. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Man muss natürlich sagen, es ist, wenn man jetzt auf so Tonalität und Tempo guckt, schon eher ruhigere Thriller. Also es passieren schon krasse Sachen, aber es ist jetzt nicht so ein Fast-Pace, wie du immer sagst, Hochspannungsthriller, ne? Würdest du auch so mitgehen, oder? Dass es
ja,
das nicht ist.
Das ist vielleicht auch dieses erste Drittel nach der Eröffnung, wo das eben bei mir zutrifft, wo mir ein bisschen zu wenig passiert ist. Und damit meine ich gar nicht irgendwie Action und Hardcore-Szenen, sondern einfach, ich fand es für meinen Lesewunsch nicht so spannend. Ne, wie gesagt, das ist jetzt vollkommen Wumpe, weil die dann kommenden zwei Drittel sind wirklich, finde ich, herausragend, exzellent. Und es gibt noch eine Sache, die ist mir gerade aufgefallen, als du gesprochen hast. Auch da wieder ohne Spoilern, was ich nie erwartet hätte bei einer ja so erfolgreichen Mainstream-Autorin, und das meine ich überhaupt nicht wertend, die hat den Mut, ihren Figuren weh zu tun. Und das hätte ich wirklich nicht erwartet. Also einfach toll.
Ja, das finde ich auch. Und weil du sagtest mit dem ersten Drittel, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Und da kam das Gefühl auch von vor 2 Jahren zurück. Da habe ich das im Urlaub noch gelesen, in den Flitterwochen tatsächlich. Deshalb wäre eigentlich komisch, dass ich das Buch vergessen habe oder die Handlung. Aber auch als ich es jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich auch so, es zieht sich aber so ein bisschen. Und da dachte ich schon so, Mensch, Claire, sonst war das aber nicht so. Da wollte ich schon sagen, ich muss auch dazu sagen, wenn ich es jetzt auch ins Verhältnis setze zu ihren anderen Büchern, es ist jetzt nicht das beste Buch von ihr. Also da gibt's andere, da müsste ich mal hier einmal gucken. Zum Beispiel Vergessen fand ich da nochmal deutlich stärker, aber es ist trotzdem meines Erachtens ein sehr guter Thriller, weil, was ich auch festgestellt habe, auch wenn das erste Drittel so ein bisschen ruhiger war, es steigert sich kontinuierlich und du kannst es dann einfach auch am Ende gar nicht mehr oder ab der Mitte auch meinetwegen schon nicht mehr außer Hand legen. Und ich fand das auch von den Twists her und der Auflösung und allem, ich fand das sehr gut gemacht. Du hast wirklich, also du hast in Emilias Haut gesteckt. Du hast jeden verdächtigt und wie schlimm ist das eigentlich, wenn du jeden in deinem Umfeld verdächtigst, ja? Und das hat sie wirklich so gut gemacht und ich mag das auch, diesen, ja, Trope, kann man was sagen, dieser Tight Circle of Suspects. Das heißt, du hast diesen engen Kreis Verdächtiger und die sind auch noch dein engstes Umfeld und du kannst niemandem vertrauen und das mag ich immer sehr, sehr gerne und das hat sie hier schon sehr gut gemacht. So, dann kommen wir zu unserer Bewertung. Da haben wir ja ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal, kriminell gute Unterhaltung, solider Krimi mit kleinen Schwächen, kann man, muss man aber nicht oder Finger weg. Christian, was sagst du denn? Was ist deine Wertung?
Also es ist, glaube ich, für die bisherigen Podcasts meine höchste Wertung. Ich würde Claire Douglas mit Perfect Crime wirklich mindestens zwischen kriminell gute Unterhaltung und ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal setzen. Und das ist für mich ein wirklich hohes Lob, weil, wie von mir gehört, mich hat dieses Buch wirklich positiv überrascht. Und ja, und das reine Ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal hebe ich mir für das Highlight auf, was uns hoffentlich in einem der nächsten 200 Podcasts noch erreicht.
Oh, das ist aber schon ein sehr hohes Lob. Ich würde mich da anschließen, tatsächlich, weil ich ihre vorherigen Romane und vorherigen Thriller kenne und weiß, das waren bei mir auch wirklich 5-Sterne-Reads, also wirklich ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal und steht hier auch wirklich prominent in meinem Bücherregal. Noch ein bisschen mehr Tendenz zu kriminell gut Unterhaltung, aber es ist schon dazwischen auf jeden Fall. Und wer Lust hat, noch mehr einzutauchen in Claire Douglas, der kann auf jeden Fall sich mal Beste Freundin oder auch Vergessen anschauen. Das sind zwei auch sehr, sehr gute, ich glaube sogar, es waren bei mir 5-Sterne-Reads. Die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, schön, Christian. Dann wird Claire Douglas jetzt vielleicht auch ein bisschen prominenter im Hemmage stehen oder vielleicht auch mal empfohlen werden. Wir haben natürlich auch euch gefragt und wir wissen, es war ein bisschen knapp. Deswegen haben wir jetzt auch schon vorzeitig ja bekannt gegeben, was die neue Wahl ist für unsere nächste Krimi-Duett-Folge. Aber wir haben Zusendungen bekommen und Ellie schreibt, mein erstes Buch von Claire Douglas, aber bestimmt nicht mein letztes. Emilia ist eine sehr sympathische Protagonistin, man fühlt mit ihr, das Ende hat mich überrascht. Ja, ich glaube, das können wir so unterschreiben, also ich fand sie auch sympathisch und man fühlt auf jeden Fall mit ihr. Also ich glaube, jeder, der in so einer Situation wäre, oh je, das wollen wir nicht hoffen. Und Tom sagt, ich lese sonst keine Thriller dieser Art, fand die Idee vom Krimi-Duett-Buchclub aber so gut, dass ich zugegriffen habe, obwohl die Zeit für mich fast etwas knapp war. Ja, verstehen wir, Tom. Und er schreibt, die Aktionen steigerten sich von harmlosen Streichen zu einer echten Bedrohung, sehr gekonnt gemacht. Die Auflösung habe ich nur teilweise kommen sehen. Nicht vergessen, wenn ihr bei 2 Stimmen ein Buch bzw. dem kleinen Krimi-Duett-Buchclub mitmischen wollt, könnt ihr uns eure Meinung per Mail oder per Social Media schicken. Und ansonsten könnt ihr das Buch auch ganz entspannt bis 16. Juli lesen. Dann geht nämlich die nächste Folge Krimi-Duett mit dieser Rubrik 2 Stimmen ein Buch live. Und es ist geworden Auf der Lauer liegen von Liz Nugent. Und jetzt kommen wir zu einer auch beliebten Rubrik, nämlich, das liegt aktuell auf meinem Nachttisch. Also was lesen wir gerade, unsere Current Read, wie gefällt es uns? Ja, können wir da schon viel zu sagen? Geben wir eine Empfehlung ab? Bis jetzt waren wir eigentlich immer sehr angetan, mal mehr, mal weniger weit schon in dem Roman. Was liest du denn gerade, Christian?
Also auf meinem nicht tatsächlich vorhandenen Nachttisch habe ich diesmal zwei Bücher. Wie so oft bei mir, beides ist Bauchgefühl. Es ist ein Roman einer, ich glaube, in Kanada geborenen Autorin, Polly Clark. Das Buch heißt Ocean, gefangen im Blau. Und ich habe es mir auf meinen quasi Nachttisch gelegt, weil es größtenteils auf einer Segeljacht spielt. Und da habe ich eine gewisse Affinität zu. Einmal des Segelns wegen, aber des anderen, weil es ja auch ein abgeschlossener Raum ist. Du kannst nicht einfach rausgehen, aus dieser Situation weggehen. Und ein Ehepaar unternimmt nochmal eine Segelreise, um ihre Ehe auch ein bisschen zu kitten, um Probleme zu lösen. Und die Frau ist aber ja quasi besessen, jemanden zu finden, der sie wohl mal bei einem U-Bahn-Unglück gerettet hat, aber sie hat diesen Menschen nie danken können. Und das fand ich eine ungewöhnliche Konstellation für einen Krimi, dann auch noch auf einem Segelschiff spielend. Von daher liegt es als eins von zwei Büchern auf meinem, ich kann es nur immer wieder betonen, imaginären Nachttisch. Das andere ist ein Roman im DTV-Verlag, der heißt Lock In von Henry Faber. Das ist genau so ein Fall, wie ich nämlich durch unseren Podcast mal wieder aufmerksam geworden bin. Es gibt Autoren, die habe ich im Laden. Es gibt Autoren, die sind erfolgreich, aber ich habe noch nie was gelesen. Das ist auch eine Neuerscheinung, genau wie das von Polly Clark, das übrigens beim Eisele Verlag erschienen ist. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir doch einfach mal Locked In. Der Titel sagt ja schon ein bisschen was. Es ist, ja, ich glaube, es geht in die Richtung Hochspannungsthriller und viel mehr weiß ich auch noch nicht, aber das mache ich oft, dass ich da meinem Bauchgefühl vertraue und einfach zugreife und mal wieder eine Wissenslücke im großen Bücherdschungel schließe.
Sehr gut. Danke, Christian. Ja, sehr spannend. Ich lese gerade drei Bücher, beziehungsweise zwei und eins habe ich gestern beendet. Ein Buch, das ich gerade lese, ist ein Roman mit, ich würde sagen, Crime-Elementen, Middle Tide, was die Gezeiten verbergen, heißt er. Der ist von Sarah Crouch, das ist ein Debüt bei DTV erschienen und es geht um Liebe, Verlust und Rache. Fand ich schon mal irgendwie ganz, ganz griffig. Mehrere Zeitebenen gibt's da, also es geht, glaube ich, in den 70ern los und dann eben bis in die 90er hinein. Und es gibt auch verschiedene POVs, also verschiedene Perspektiven, sowohl weiblich als auch männlich und das finde ich immer ganz gut. Und der Protagonist ist auf jeden Fall Elijah. Er ist ein Schriftsteller, der immer erfolgreich werden wollte und von zu Hause weg wollte. Und das war ihm immer alles ein bisschen zu klein. Es war eine kleine Küstenstadt und er hat dann gesagt, nee, ich gehe hier weg und ich komme auch nicht wieder. Sein Vater ist dann tot, sein Elternhaus verfallen, seine große Liebe mit einem anderen verheiratet und er ist dann leider, ich hoffe, ich spoilere jetzt hier noch nicht, aber eines Verbrechens wird er beschuldigt. So, das ist, glaube ich, nicht zu viel Spoiler und dem muss er sich halt stellen und natürlich auch der Vergangenheit und allem und das fand ich ganz spannend. Und dann habe ich einen Thriller beendet, Apartment 5B heißt der, von Lisa Enger. Der ist bei Lübbe erschienen vor einigen Monaten. Und da geht es um ein junges Paar, was überraschend eine sehr wertvolle und begehrte Wohnung in einem altehrwürdigen Gebäude in New York, was so ein bisschen ans Dakota Building, der eine oder die andere kennt das vielleicht, erinnert, geerbt hat. Und die können ihr Glück gar nicht fassen, weil er ist so ein Schriftsteller, der nicht wirklich erfolgreich ist. Und sie ist Autorin, mal wieder eine Autorin. Und sie hat zwar schon Bestseller gehabt, aber struggelt auch so ein wenig. Und die können ihr Glück gar nicht fassen, dass sie eben diese Wohnung von seinem verstorbenen Onkel geerbt haben. Aber das Gebäude ist sehr, sehr seltsam. Da sind viele schlimme Sachen schon passiert. Viele Morde, viele unerklärliche Dinge. Oder Morde auch, aber eher Todesfälle, Suizide. Und das hat mich sehr stark auch mit dieser Wohngemeinschaft oder mit dieser Mietergemeinschaft sehr an Rosemary's Baby erinnert. Und wer diese Vibes so ein bisschen mag, wer sich noch an den Polanski-Film erinnert, oder auch an das Buch, ist ja auch sehr bekannt, der wird sicherlich mit diesem Roman glücklich, weil es ist auch ein bisschen übernatürlich. Das ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt, aber es wird damit auf jeden Fall gespielt und das mag ich ja. Ich liebe das ja aktuell, Thriller, in denen es so Horrorelemente gibt oder das Spiel mit dem Horror. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das sehr stark im Kommen ist und immer mehr wird, auch in unserer Spannungsliteratur, in unserer deutschen. Und es hat mich auch erinnert an das Hotel Ambrosia, das habe ich vor einigen Folgen empfohlen. Das ist ein Jugendkrimi oder auch an Verschließt jede Tür von Riley Sager. Das ist ein Buch von ihm. Er ist ja mit Hope's End auf TikTok sehr erfolgreich gewesen, durch die Decke gegangen. Aber das ist ein Buch, was noch nicht jeder kennt oder viele, glaube ich, nicht kennen von ihm und was so ein bisschen underrated ist, was so ein bisschen schade auch ist, da es einen ähnlichen Plot hat. Also es geht auch um eine junge Frau, die dann in so ein traditionsreiches Gebäude kommt, was aber auch eine sehr durchwachsene Geschichte hat, eben mit vielen komischen Vorkommnissen, auch in New York, auch, glaube ich, Park Avenue, die Ecke Central Park. Und das mag ich so gerne. Also das habe ich jetzt beendet und das hat mir sehr gut gefallen. Es hat ein bisschen durchwachsene Bewertung, weil es manchen Leuten zu übernatürlich ist und anderen wiederum nicht übernatürlich genug. Und da dachte ich wieder, den Leuten kann man es eh nicht recht machen. Mir hat es gefallen. Also wir hoffen, dass ihr wieder einiges an Inspiration mitgenommen habt aus dieser Folge und meldet euch auch gerne, wenn ihr Input habt für uns oder Themenwünsche, Fragen, Feedback. Schreibt uns einfach an hallo@krimi-duett.de. Die liebe Brigitte hat das gemacht und die hat Folgendes geschrieben. Ihr seid der erste Podcast, den ich mir angehört habe. Erstmal mega cool, danke Brigitte. Also dass wir sogar quasi die Premiere, die Podcast-Premiere für dich sind und waren. Und ich bin vollkommen begeistert. Sehr informativ und es ist so angenehm, euren Stimmen zuzuhören. Das freut uns natürlich sehr. Und Brigitte hat uns tatsächlich auch um eine Empfehlung zu Krimi-Hörspielen gebeten. Und wenn euch dieses Thema auch interessiert, vielleicht auch verbunden mit Hörbüchern, schreibt uns doch nochmal eine Mail, dann wird das vielleicht in einer der nächsten Folgen mal unser Schwerpunktthema. Ja, danke an alle, die unseren Podcast schon abonniert, kommentiert und mit 5 Sternen bewertet haben. Wenn ihr noch mehr Lesetipps haben wollt und euch Einblick ins Autorinnenleben interessieren, dann folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Ich heiße dort Caroline Autorin. Und wenn ihr ein neues Buch braucht und in Berlin wohnt oder mal in Berlin zu Besuch seid und Christian in Aktion erleben wollt, dann schaut doch gerne im Hammett in der Friesenstraße in Kreuzberg vorbei. Und ihr könnt auch immer bei ihm portofrei online bestellen. Alle Links und Bücher und Autoren, Autorinnen und alles, worüber wir gesprochen haben, was erwähnenswert ist, was man niederschreiben sollte, findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sage auch Tschüss an alle und einfach bis zu den nächsten Folgen. Thank you.